NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages. In der EHEC-Epidemie gelten die Sprossen jetzt als Verursacher und andere Gemüsesorten sind wieder zum Verzehr freigegeben. Dazu gleich ein Bericht und der Kommentar. Weitere Themen sind: Der Bundestag streitet um die Griechenlandhilfen. Was kostet uns die Energiewende? Die Ex-Terroristin Birgit Hogefeld kommt frei. Baustopp für Stuttgart 21 wird nicht verlängert. Die Zukunft von Opel ist weiter offen. Neue Militäraktionen in Syrien. Der deutsche Schulpreis geht nach Göttingen. Und der Maler Bernhard Heisig ist tot. Im Studio Ferdinand Klien. Erleichterung heute bei den Konsumenten, Bauern und in der Politik. Die EHEC-Erkrankungen gehen zurück. Gurken, Tomaten und Blattsalat dürfen wieder gekauft werden. Allerdings, die Sprossen sollen schuld sein an der Epidemie. Auf sie muss man weiter verzichten. Peter Mücke zum aktuellen Stand der Erkenntnisse.
Es ist der Satz des Tages.
Eine Eingrenzung ist möglich. Es sind die Sprossen.
Um kurz nach 10:30 heute Vormittag gibt der Präsident des Robert-Koch-Instituts Burger Entwarnung für alle anderen Lebensmittel, also auch für Tomaten, Gurken und Blattsalat.
Der EHEC-Ausbruch hat in den letzten 2-3 Wochen zu schweren Erkrankungen, zu Todesfällen geführt. Die Gemüsebauern erleiden großen wirtschaftlichen Schaden, genauso die Lebensmittelhändler. Und ich bin daher froh, dass wir Ihnen heute Befunde vorstellen können, um die Ursache und die Herkunft dieser Infektion einzugrenzen.
In mühevoller Kleinarbeit haben die Wissenschaftler die Sprossen eingekreist. Zuletzt mit einer sogenannten rezeptbasierten Restaurant-Kohortenstudie, bei der sie sich die Besucher eines Restaurants vornahmen.
Es ging also darum herauszufinden, welche Menüs haben die Betreffenden verzehrt. Und jetzt wurden ergänzend die Köche in den betreffenden Restaurant befragt, welche Zutaten sind genau auf welchem Menü. Und ergänzend wurden hierzu, und das gab es erstaunlicherweise, auch Fotos ausgewertet, wo man noch sieht, wie die Teller vor den späteren Patienten stehen.
Und darauf sind Sprossen zu finden, die aus dem Betrieb im niedersächsischen Bienenbüttel stammen, der schon länger im Visier der Fahnder ist. In Nordrhein-Westfalen ist es jetzt auch zum ersten Mal gelungen, den Erreger auf diesen Sprossen nachzuweisen. Der Hof ist inzwischen geschlossen worden. Trotzdem warnt Burger:
Wir können nicht ausschließen, dass kontaminierte Sprossen sich noch in vielen Haushalten und Kühlschränken befinden. Dieses Gemüse könnte auch andere Lebensmittel kontaminiert haben, indem man es zusammen lagert, sodass es jetzt selbst nach dieser Warnung noch zu Infektionen kommen könnte.
Die Erleichterung ist groß, auch bei den Bauernverbänden und in der Politik. Er werde sich am Wochenende erstmal einen Tomatensalat machen, verkündete Bundesgesundheitsminister Bahr. Er sagt aber auch:
Leider ist weiterhin mit neuen Infektionen zu rechnen, aber die Zahl der neuen Infektionen ist fortwährend und deutlich rückläufig. Das ist immer noch ein starker Anlass für berechtigten Optimismus. Ich bin mir deshalb sicher, dass wir diese angespannte Lage, die wir in Krankenhäusern noch haben, jetzt bewältigt kriegen.
Obwohl es am Ende die Sprossen waren. Für Bahr war es richtig, bis zur Bestätigung heute vor Tomaten, Gurken und Blattsalat zu warnen.
Möglicherweise hat auch die Empfehlung auch dazu beigetragen, dass die Zahl der Neuinfektionen deutlich zurückgegangen ist, weil ja häufig Sprossen auch mit Blattsalaten, Gurken oder Tomaten verzehrt werden. Insofern bleibe ich dabei, es war richtig, dass diese Empfehlung ausgesprochen wurde. Gesundheit hat Priorität.
Kabinettskollegin Aigner, die demonstrativ zusammen mit Bahr vor die Presse trat, gab dann gleich noch Küchentipps fürs Pfingstwochenende.
Nachdem die Verzehrsempfehlung jetzt für diese 3 Produkte von den zuständigen wissenschaftlichen Behörden aufgegeben worden ist, können die Menschen auch wieder sozusagen sich übers Pfingstwochenende an diesen Produkten freuen. Es bleibt aber, das sage ich ausdrücklich nochmal, generell immer der Hinweis, dass die Hygienevorschriften auch bei der Küchenhygiene zu beachten sind, generell.
Generell soll nach dem Ende der EHEC-Welle auch das Krisenmanagement noch einmal unter die Lupe genommen werden. Vor allem die Opposition hatte die unterschiedlichen Zuständigkeiten und mangelnde Kommunikation beklagt.
Jetzt also Entwarnung beim Salat, aber weiter eher Alarm bei den Sprossen. Hören Sie den Kommentar im Echo des Tages von Kersten Mügge.
Es ist ein Erfolg der Wissenschaftler und der Lebensmittelkontrolleure, dass von heute an Essen wieder einfacher wird. Verbraucher können sich die Allerweltszutaten Tomaten, Gurken und Salat wieder schmecken lassen. Die eher exotischen Sprossen werden weiter im Zwielicht bleiben müssen. Mit dem Untersuchungsergebnis aus Nordrhein-Westfalen ist der Beweis nahezu erbracht, dass die Sprossen aus dem niedersächsischen Bienenbüttel EHEC verbreitet haben. Als heute Vormittag das Robert-Koch-Institut und das Bundesinstitut für Risikobewertung ihre Warnung vor Gurken, Tomaten und Salat aufhoben, wussten deren Chefs von dem Testergebnis aus Nordrhein-Westfalen noch nichts. Aber das Ende der Warnung war gerechtfertigt. Zu erdrückend war die Indizienlast mittlerweile für die Sprossen. Der entscheidende Hinweis kam vom niedersächsischen Landwirtschaftsministerium. Es hatte die Kette geschlossen, von erkrankten Restaurant- und Kantinengästen zu dem Sprossenhof. Erst auf Basis dieser Information konnte das Robert-Koch-Institut gezielt die Köche eines Lübecker Restaurants und die erkrankten Gäste befragen. Das war der Schlüssel. So konnten statistisch belegbar Gurken, Tomaten und Salat als EHEC-Träger ausgeschlossen werden. Zu Recht haben die Institute das Ergebnis dieser Studie abgewartet, bevor sie die Warnung aufhoben. Diese Studie haben die Experten in nur 3 Tagen abgeschlossen. Das ist beachtlich. Noch wichtiger war aber, dass erstmals während der EHEC-Epidemie Erkenntnisse der Verbraucherschützer mit denen der Mediziner verknüpft wurden. Am Anfang der EHEC-Welle konnte davon nicht unbedingt die Rede sein. Mediziner fragten mit ihrer wissenschaftlichen Logik 25 Patienten, was sie gegessen hatten. Schon Gesunde können sich wohl kaum an jede Zutat ihrer Mahlzeiten der vergangenen 10 Tage erinnern. Wieder Menschen, die von blutigem Durchfall und anderen EHEC-Folgen geschwächt sind, wissenschaftlich verwertbare Ergebnisse liefern sollen, war ein methodischer Mangel der Befragungen. Dennoch beharrte das Robert-Koch-Institut auf seinen Erkenntnissen. Dabei hatte das Bundesinstitut für Risikobewertung schon vor einem Jahr vor hoher Keimbelastung auf Sprossen gewarnt. Dies fand keine Berücksichtigung in den weiteren Patientenbefragungen. Dabei ist doch klar, wo Sprossen auf dem Teller liegen, sind Gurken, Salat und Tomaten meist nicht weit. Dennoch haben sich die Forscher auf die 3 bekannten Produkte konzentriert. Vielleicht hat das die entscheidende Zeit gekostet, um die tatsächliche Quelle der Epidemie zweifelsfrei nachzuweisen. Mehr Zusammenarbeit von Anfang an sollte die Schlussfolgerung der beiden Bundesinstitute aus der Epidemie sein. Dem Verbraucher kann das egal sein. Er sollte gelernt haben, wie wichtig häufiges Händewaschen und das Reinigen von Obst und Gemüse ist, um sich vor gefährlichen Keimen zu schützen. Daran auch weiterzudenken, wäre ein erster, ganz einfacher Schritt, um die nächste Epidemie besser bewältigen zu können.
Kersten Mügge kommentiert im Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info. Der Deutsche Bundestag stritt heute über die richtige Strategie zur Sanierung der maroden Staatsfinanzen in Griechenland. Sollen private Gläubiger am neuen Rettungspaket beteiligt werden und welche Zustimmungspflicht haben die nationalen Parlamente? Am Ende erklärte sich die Mehrheit von Union und FDP grundsätzlich zu neuen Finanzhilfen an Athen bereit. Anja Günther berichtet.
Manchmal kann eine Debatte über ein ziemlich komplexes Thema doch ziemlich aufregend sein. So war das im Bundestag, als es um Europa, den Euro und das kriselnde Griechenland ging.
Die Lage in Griechenland und damit auch in Europa ist ernst,
sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und machte in den knapp 30 Minuten seiner Regierungserklärung deutlich, es führt kein Weg an weiteren Finanzhilfen für Griechenland vorbei, an weiteren etwa 90 Milliarden Euro für Athen. Allerdings stellte der CDU-Politiker Bedingungen.
Wir haben im vergangenen Jahr schon darauf hingewiesen, dass künftig einem dauerhaften Mechanismus bei der Lösung von Schuldenkrisen in Euroländern eine Beteiligung der privaten Gläubiger im Insolvenzfall unverzichtbar ist.
Für das bereits bestehende 110 Milliarden Rettungspaket für Griechenland sind der Internationale Währungsfonds, die Europäische Zentralbank und die EU-Kommission verantwortlich. Alle 3 sagen, das Paket ist unterfinanziert. SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier kann das nachvollziehen. Allein private Gläubiger mit ins Boot zu ziehen, reiche aber nicht. Steinmeier spricht von Umschuldung, Schuldenschnitt und europäischen Anleihen.
Sie haben das verlacht, Sie haben das verspottet und ich prophezeie Ihnen, am Ende werden Sie genau da ankommen, meine Damen und Herren.
Nach der Rede Steinmeiers wurde es turbulent im Bundestag. FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle redete sich in Rage und warf der SPD vor, selbst keine klare Linie in der Euro-Krise zu haben.
Ich habe noch klar vor Augen, wie Herr Gabriel ihren Art Syrtaki aufgeführt hat bei der Entscheidung Griechenland-Hilfe ja oder nein. Innerhalb einer Woche ja, nein, Enthaltung. Am Schluss eine kraftvolle Enthaltung. Das ist Ihr staatspolitischer Beitrag für die Veränderung.
Allerdings musste auch die schwarz-gelbe Koalition einräumen, dass Griechenland nicht über Nacht zu helfen ist und dass die finanziellen Risiken schwer zu beziffern sind. Unionsfraktionschef Volker Kauder.
Wir sind hier aber nicht im Schullabor vom Kosmos-Experimentierkasten, sondern wir tragen dafür Verantwortung, dass die Dinge funktionieren.
Linksfraktionschef Gregor Gysi schien sich über die Vorschläge der schwarz-gelben Bundesregierung ein wenig zu amüsieren. Griechenland nur dann finanziell unter die Arme zu greifen, wenn das Land seinen Sparkurs verschärft und Staatsbesitz verkauft, das sei ja mal ein interessanter Vorschlag.
Ich sage Ihnen, das funktioniert wieder nicht, weil ja Ihre Logik ist, jetzt müssen die noch brutaler sparen. Das heißt, noch mehr öffentliches Eigentum verkaufen, noch geringere Löhne zahlen, noch mehr Leute entlassen. Sie stürzen das Land in eine immer tiefere Krise, so kommt eine Rettung nicht zustande.
Union und FDP wollten dennoch die Richtung vorgeben und verabschiedeten mit ihrer Bundestagsmehrheit einen Entschließungsantrag, in dem für ein weiteres Rettungspaket für Griechenland geworben wird.
Auf einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung ging es heute in Berlin um die Frage, ob und wie die Bundesrepublik die Energiewende schaffen kann und ob die Strompreise dabei ansteigen. Georg Schwarte zu den Perspektiven eines Ausstiegs.
Am Anfang steht die Ehrfurcht vor dem, was da als Energiewende kommen soll. Die Professoren Edenhofer vom Potsdamer Klimafolgenforschungsinstitut und Bruckner von der Uni Leipzig wählen heute historische Vergleiche.
Der Kernenergieausstieg hat Implikationen für das ganze Land und es ist aus meiner Sicht eines der größten sozialen Experimente, die Deutschland unternimmt, vielleicht vergleichbar mit der deutschen Einheit.
Sagt Klimaforscher Edenhofer. Die beiden Wissenschaftler haben im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung Notwendigkeiten und Folgen eines Ausstiegs aus der Kernkraft, unter anderem bis 2022, untersucht. Ein Ergebnis: Ein Ausstieg aus der Kernkraft würde, zumal wenn Deutschland neben erneuerbaren Energien als Alternative Gas statt Kohle bevorzugt, die deutsche CO2-Bilanz nicht nachhaltig trüben, sagt Professor Thomas Bruckner.
Dann bedeutet das keine Infragestellung der Klimaschutzziele auf europäischer Ebene oder auch auf deutscher Ebene. Die könnten bei einem Ausstieg 2022 oder 2020 weiterhin eingehalten werden.
Zweites Ergebnis: Der Strompreis für private Verbraucher verteuert sich kaum. Gingen bis 2020 alle Meiler vom Netz, würde das pro Haushalt 90 Cent Mehrkosten pro Monat verursachen. Wäre mit der Kernkraft bereits 2015 Schluss, stiege die Stromrechnung im Schnitt um 2 Euro.
Das ist eine Belastung, die sicherlich sichtbar ist, die aber gleichzeitig auch als moderat betrachtet werden kann.
Der Ausstieg also klingt machbar, Klimaschutzziele eingehalten, Preise fast stabil. Die Forscher schieben allerdings ein Aber hinterher.
Wir zeigen, dass der Ausstieg aus der Energiewende durchaus machbar ist, aber zur Umsetzung dieser Energiewende bedarf es einer koordinierten europäischen Energie- und Klimapolitik.
Das ist der Haken, denn derzeit ist Deutschland mit seinem Ausstieg allein auf weiter Flur. Erneuerbare Energien effizient nutzen heißt aber auch Standorte sinnvoll auswählen. Nicht nur in Deutschland, europaweit. SPD-Chef Gabriel sieht durchaus Chancen, beispielsweise für derzeit finanziell angeschlagene Südländer.
Ich habe viel Sympathie für Debatten über Desertec. Aber ehrlich gesagt, warum wir das beginnen mit komplizierten Fragen der Sonne der Sahara und nicht mit der Sonne in Andalusien, in Griechenland oder übrigens auch der Türkei. Und der Frage, wie wir das eigentlich miteinander kombinieren können, das hat sich mit mir bis heute nicht erschlossen.
Wie so einiges, was jetzt auf dem Tisch der Parlamentarier liegt. Bis Ende Juni soll die Energiewende durch den Bundestag, eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes inklusive. Gabriel warnt.
Ich habe das EEG mal selber novellieren müssen. Dafür brauchen Sie normalerweise mehr als ein Jahr. Das machen wir jetzt hier mal schlank in weniger als 4 Wochen Beratung im Parlament. Ich glaube, dass das einfach das Risiko hat, dass wir Fehler beschließen.
Mangelnde Förderung der Windenergie an Land. Nur ein Beispiel für Gabriel, der sagt, alle reden nur über Enddaten und Ausstieg. Niemand über das Kleingedruckte.
Sehr viele Überschriften und verdammt wenig Kleingedrucktes. Und so unsexy das vielleicht sein mag in der politischen Debatte, das Kleingedruckte ist in diesem Fall aus meiner Sicht das eigentlich Entscheidende.
Das Kleingedruckte also ist wichtig, die Überschriften vom steigenden Strompreis durch raschen Ausstieg, aber seit heute Makulatur, sagen die Wissenschaftler und verweisen auf ihre Studie.
Die frühere RAF-Terroristin Birgit Hogefeld zählte zur sogenannten dritten Generation der Terrorgruppe und war die einzig verbliebene Ex-Terroristin mit lebenslanger Haftstrafe. Nun kommt sie noch im Juni auf freien Fuß, auch weil sie sich zwischenzeitlich klar von der RAF distanziert hatte. Silja Tietz mit den Einzelheiten.
Die in Frankfurt inhaftierte ehemalige RAF-Terroristin Birgit Hogefeld kommt auf freien Fuß. Wie das Oberlandesgericht Frankfurt mitteilte, wird die Reststrafe Hogefelds zur Bewährung ausgesetzt. die unter anderem wegen mehrfachen Mordes und Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung zu lebenslanger Haft verurteilte Hogefeld wird damit nach 18 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen. Diese Haftzeit war in einer früheren Entscheidung des Oberlandesgerichts als Mindestverbüßungszeit festgelegt worden. In der Mitteilung des Oberlandesgerichts von heute heißt es, der zuständige Strafsenat habe bei seiner Entscheidung die positive Entwicklung Hogefelds berücksichtigt. Die frühere Terroristin habe sich deutlich von der RAF losgesagt. In der Haft habe sie sich einwandfrei verhalten, ein Fernstudium abgeschlossen und eine Dissertation begonnen. Bereits seit 2009 befindet sie sich im offenen Vollzug. Die 54 Jahre alte Hogefeld wird der dritten Generation der RAF zugerechnet, die für die letzten Attentate der Terrorvereinigung verantwortlich ist.
Der Protest gegen den Tiefbahnhof Stuttgart 21 hat in Baden-Württemberg den Grünen zum Wahlsieg verholfen. Heute nun erlitt die grün-rote Landesregierung im Konflikt mit der Bahn eine Niederlage. Die Bagger können wieder anrücken. Am Dienstag wird weitergebaut. Silvia Greta berichtet.
Unter der grün-roten Landesregierung wird das umstrittene Milliardenbahnprojekt Stuttgart 21 weitergebaut. Bereits nächste Woche werde die Bahn die Bautätigkeiten hochfahren, kündigte Bahntechnikvorstand Volker Käfer an. Es solle aber vermieden werden, dass die Bagger martialisch vorfahren. Man werde nicht bewusst auf der Baustelle eskalieren. Der grüne Verkehrsminister Winfried Herrmann sprach von einem harten Kurs der Bahn, die seiner Ansicht nach nun in die Zeit vor der Schlichtung zurückgekehrt sei. Er erhob schwere Vorwürfe gegen die Bahn. Sie habe ihre Behauptung, ein Baustopp bis Mitte Juli bedeute Mehrkosten von 50 Millionen Euro, nicht belegen können. Auf dieser Grundlage habe das Land keine Handhabe gehabt, einen Baustopp zu beantragen. Während Stuttgarts Oberbürgermeister Wolfgang Schuster das Ergebnis der heutigen Sitzung begrüßte, kündigten Stuttgart 21 Gegner verschärfte Proteste an.
Dem Opel-Konzern geht es nach harten Sanierungsmaßnahmen zurzeit recht gut. Die Verkaufszahlen steigen, die Verluste sinken. Nun lässt die Konzernmutter General Motors, die in den USA gerade mit Staatsmilliarden gerettet wurde, Verkaufsgerüchte streuen. Das empört die Opelaner, doch auf einer nicht öffentlichen Betriebsversammlung in Rüsselsheim konnte den Spekulationen heute auch kein Ende gesetzt werden. Informationen von Roman Warschauer.
Mehrere tausend Opel-Mitarbeiter haben sich am Vormittag an einer Betriebsversammlung im Werk Rüsselsheim beteiligt. Wichtigstes Thema bei der nicht öffentlichen Veranstaltung natürlich die Gerüchte über einen möglichen Verkauf des Autobauers. Gerüchte, die gestern aufkamen und bei der Belegschaft für Unruhe sorgten.
Etwas schockierend, ich habe es gestern Abend erfahren. Ja. Probleme, die nicht gelöst sind, kommen halt immer wieder hoch, oder?
Wir ärgern uns eigentlich über so viel Tumult.
Neben dem Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats Franz sprach auch Karl Friedrich Stracke zu den Mitarbeitern. Stracke ist seit April neuer Vorstandschef der Adam Opel AG. Heute absolvierte er seine Antrittsrede vor der Belegschaft und ging dabei auch auf die Verkaufsgerüchte ein, wie Mitarbeiter vor dem Werkstor berichteten.
Thematisiert wurde, dass das, was in der Pressenwelt rauskommt über Autobild und Spiegel, reine Spekulationen sind. Dass es eigentlich eher Strohfeuer ist, dem aufstrebenden Opel-Produkt Sand ins Getriebe zu schmeißen, als wie das dann Funken wahrlich dran ist.
Ja, unser Chef hat sich geäußert und alles dementiert. Wurde bestimmt von der Konkurrenz oder so das in die Welt gesetzt. Sicherheit.
Dennoch, ein eindeutiges Dementi der Gerüchte gab es offenbar weiterhin nicht. Opel selbst, wie auch der US-Mutterkonzern General Motors, sprechen weiterhin von Spekulationen.
Es ist 18.48 Uhr, Sie hören das Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info. In Syrien geht Präsident Bashar Assad mit brutalem Militäreinsatz gegen die Reformbewegung vor. Der Westen kann dem nur tatenlos zusehen, denn im UN-Sicherheitsrat gibt es keine Mehrheit für Sanktionen oder andere Maßnahmen. Zur aktuellen Situation Felix de Kuveland.
Die Menschen wollen den Sturz des Regimes, riefen tausende Demonstranten im Zentrum von Daraa, wo die Proteste vor 3 Monaten begonnen hatten. Sicherheitskräfte hätten dann das Feuer auf die Menge eröffnet, berichteten Einwohner. Nicht nur in Daraa, sondern auch in anderen Orten gab es erneut Tote und Verletzte. Ein Augenzeuge in Busra al-Harir.
Es stimmt, es hat Tote und Verletzte gegeben. Der Armee, die geschossen hat, werfe ich ihr Verhalten nicht vor. Aber ich klage diejenigen an, die den Soldaten die Befehle gegeben haben. Parallel zum Vorgehen der Sicherheitskräfte in anderen syrischen Städten begann eine groß angelegte Militäraktion in der Kleinstadt Jizar Ashruhr im Norden. Augenzeugen berichteten, es seien Schüsse gefallen, als die ersten Panzer in die Stadt rollten. Jizar Ashruhr gleiche einer Geisterstadt. Tausende Einwohner haben sich über die nahegelegene Grenze in die Türkei abgesetzt. Auf türkischer Seite wurden Auffanglager eingerichtet. Das syrische Staatsfernsehen bezeichnete das Vorgehen der Armee in Jizar Ashruhr als Operation gegen bewaffnete Banden. Diese Darstellung sei reine Propaganda, widerspricht der syrische Menschenrechtler Al-Jundi. Das syrische Staatsfernsehen ist unprofessionell. Sie versuchen, den Leuten etwas vorzumachen, aber keiner glaubt ihnen. Sie behaupten immer noch, es ginge darum, bewaffnete Gruppen zu bekämpfen. Hintergrund der Militäraktion sind die Unruhen der vergangenen Tage, bei denen nach Angaben der syrischen Führung rund 120 Angehörige der Sicherheitskräfte von bewaffneten Aufständischen in Jizar Ashruhr getötet wurden. Ganz anders klingen dagegen die Berichte von Regimekritikern und Augenzeugen. Danach hatten Soldaten sich geweigert, gewaltsam gegen Demonstranten vorzugehen. Die Meuterer seien dann erschossen worden. Der türkische Ministerpräsident Erdogan, der bislang ein gutes Verhältnis zum syrischen Präsidenten Assad hatte, hat dessen Vorgehen als unmenschlich bezeichnet, berichten türkische Medien. Erdogan habe Assad in einem Telefongespräch aufgefordert, Reformen einzuleiten und eine friedliche Lösung zu ermöglichen. Frankreich, das zusammen mit Deutschland, Großbritannien und Portugal eine Resolution zur Verurteilung Syriens im UNO-Sicherheitsrat eingebracht hat, sprach sich für einen Regimewechsel in Damaskus aus. Außenminister Juppé. Die Lage ist jetzt sehr klar. Der Reformprozess in Syrien ist tot und Bashar al-Assad hat die Legitimation verloren, das Land zu regieren.
Zurück ins Inland. Im bunten Flickenteppich des deutschen Bildungsföderalismus spielen die integrierten Gesamtschulen eine wichtige Rolle. Sie setzen auf Teamarbeit und individuelle Förderung für ein langes gemeinsames Lernen. Auch die Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule in Göttingen arbeitet so. Heute bekam sie dafür als beste Schule des Jahres den Deutschen Schulpreis. Eva Völker mit den ersten Reaktionen.
Die Freude an der Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule ist riesengroß. Schüler, Lehrer und Eltern haben von Göttingen aus die Preisverleihung in Berlin über eine Großbildleinwand gebannt mitverfolgt. Über eine Stunde mussten sie auf die Bekanntgabe der Juryentscheidung warten.
Super! Gut! Sehr glücklich! Wunderbar! Da sieht man mal wieder, wie wichtig Gesamtschulen sind.
Mit dem Sieg fließen 100.000 Euro auf das Konto der Schule. Wofür das Geld genau verwendet wird, steht aber noch nicht fest, sagt Lehrer Lars Humrich vom Schulleitungsteam.
Das haben wir noch nicht beschlossen. Also zum einen wollten wir noch keine Fälle verteilen, die wir noch nicht haben. Und zum anderen sind wir als Teamschule eben sehr basisdemokratisch organisiert. Und dementsprechend werden wir auch mit allen Teams gemeinsam überlegen, wofür dieses Geld jetzt verwendet werden soll.
Grundlage für die Juryentscheidung sind vor allem die individuelle Förderung der Kinder und die Teamarbeit. Die zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Schule. Nicht nur die Schüler, auch Lehrer, Schulleitungen, Sekretärinnen und Hausmeister arbeiten in Teams. Bis zum Ende der 10. Klasse lernen Schüler unterschiedlicher Leistungsstärken gemeinsam im Klassenverband. So konsequent wird das an keiner anderen Gesamtschule in Deutschland gemacht. An anderen Gesamtschulen wird meist schon ab Klasse 7 in vielen Fächern differenziert. Dabei ist gerade das lange gemeinsame Lernen sehr lebensnah, sagt Schulleiter Wolfgang Vogelsänger.
Dass der zukünftige Maurer und der zukünftige Architekt gemeinsam lernen, wie kriegen wir uns gegenseitig ins Boot, ins Team, und wenn sie dann später auf der Baustelle zusammentreffen, dann können sie ein Haus zusammenbauen und dann begegnen sie sich nicht als völlig fremde Wesen, von denen man gar nicht weiß, was lesen die denn eigentlich oder was haben die für Hobbys oder warum reden die so. Das finde ich auch von der gesellschaftspolitischen Dimension eben eine ganz erfolgreiche Kiste.
Die Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule hat die Jury nach harten Kriterien wie Leistung und Unterrichtsqualität überzeugt. Aber auch vom Schulklima war Günther Gerstberger von der Robert-Bosch-Stiftung, die den Schulpreis verleiht, bei seinem Besuch an der Schule sehr angetan.
Umgang miteinander, Lehrer, Schüler, Arbeitsverhalten, wie sieht's aus, aufgeräumt, schön, ansprechend, aber auch nicht steril, ordnungsmäßig. Also es ist schon, das darf ich schon sagen, hoch beeindruckend, was man an dieser Schule erlebt. Es ist beglückend, an so eine Schule zu kommen.
Auch ohne das Aushängeschild des Deutschen Schulpreises ist die IGS Göttingen sehr beliebt. Jedes Jahr melden doppelt so viele Eltern ihre Kinder an, wie Plätze vorhanden sind. Die Abiturienten der IGS gehören zu den Besten der Stadt. Und jedes Jahr sind unter ihnen Schüler, die ursprünglich nur mit einer Hauptschulempfehlung an die Schule kamen. Die Auszeichnung ist aber auch ein Denkzettel für die niedersächsische Landesregierung. Denn die hatte in den letzten Jahren für die integrierten Gesamtschulen eher wenig übrig.
Im Alter von 86 Jahren ist der Maler Bernhard Heisig gestorben. Kulturstaatsminister Bernd Neumann würdigte ihn als einen der wichtigsten Repräsentanten der DDR-Kunst. Heisigs Werk gilt als staatstragend und propagandistisch. Seine Arbeiten sind auch eine Widerspiegelung seiner von Krieg und Diktatur geprägten Biografie. Ein Nachruf von Michaela Gericke.
Nachts kommen die Puppen. Bernhard Heisigs farbenreiches Ölgemälde aus dem Jahr 1997 ist ein Selbstporträt. Die seinen Kopf umtanzenden Marionetten haben fratzenhafte Clownsgesichter, erkennbar auch ein Vogelkopf mit hohlen Augen und ein Haifischkopf, symbolträchtige Motive, Ausdruck dessen, was Bernhard Heisig Zeit seines Lebens als Maler beschäftigte. Die Frage nach Leben und Tod, Krieg und Gewalt. Geboren 1925 in Breslau, studierte Heisig dort zunächst Gebrauchsgrafik und Zeichnen, meldete sich 1942 freiwillig zum Kriegsdienst. Als Mitglied der Waffen-SS gerät er, verwundet, zum Ende des Krieges in sowjetische Gefangenschaft.
Ich habe mich als Opfer und als Täter gefühlt. Als ich im Krieg selber war, bin ein paar Mal verwundet worden und so weiter, aus der Gefangenschaft gewesen und als Invalide entlassen worden, aber habe ich dann angefangen, später nachzudenken über diesen Krieg da. Dass ich also bis heute damit zu tun habe eigentlich und mich das manchmal sehr belastet.
Die Idee von einer gerechten Gesellschaft unterstützte er nicht nur als frühes Mitglied der SED, sondern auch durch seine Bilder. Die Märzgefallenen der 1848er Revolution, die Pariser Kommune, Lenin gehören zu seinen vielschichtigen, detailreichen Bildern. Heisig wurde Dozent für Grafik, dann Professor, schließlich Rektor der Leipziger Hochschule, geriet aber immer wieder in Streit mit den Kulturbehörden der DDR und zog die Konsequenzen. 1968 ging er von selbst.
Ich hatte diese ständigen Verhöre und Drucksituationen ja eigentlich auch satt. Ich wollte so gehen.
Doch niemals begab sich Bernhard Heisig als Künstler in die Position einer einsamen Randgestalt oder des Außenseiters. Auch in der Bundesrepublik entdecken ihn Galeristen als bedeutenden deutschen Maler. Heisig, leidenschaftlicher Verfechter der gegenständlichen Malerei, porträtierte Mitte der 80er Jahre den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Heisig, ein streitbarer, auch umstrittener Maler mit einer Biografie voller Brüche. Als er mit einem Gemälde für den Reichstag beauftragt wurde, gab es großen Protest. Den einen galt Heisig als Auftragskünstler der DDR, die anderen wollten kein Gemälde eines ehemaligen Mitglieds der Waffen-SS. Heisig schuf daraufhin einen 6 Meter langen Geschichtsfries. Die Ölfarben auf seinen Bildern sind nach dem Fall der Mauer zwar heller, die Themen blieben jedoch bis zum Schluss die Abgründe des Menschseins oder auch das große Menschentheater.
Soweit das Echo des Tages, ist als Podcast verfügbar, entweder bei wdr5.de oder bei ndr.de/info. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Ferdinand Klien.